Bevor es losgeht, am 14. November diesen Jahres findet die digitale Konferenz OKR Open schon zum dritten Mal statt. Wir erwarten wieder über 1000 TeilnehmerInnen und suchen dich vielleicht als spannenden Speaker oder spannende Speakerin für uns. Was genau macht dich denn eigentlich spannend? Du hast zum Beispiel OKR bereits in einem Unternehmen eingeführt, vielleicht sogar in deinem eigenen und bist bereit, Insights mit uns und der OKR-Community zu teilen. Dann würde ich sagen, ran an den Laptop und bewirb dich einmal bei meiner Kollegin Rebecca Czok, Czok. Und Rebecca mit Doppel-K. Das Ganze findest du nochmal in den Shownotes, weil der Name gar nicht so einfach ist, wie du festgestellt haben dürftest. Wie gesagt, Link in den Shownotes und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da kommt. Und jetzt geht's auch direkt rein in die Folge. Viel Spaß. Nach der heutigen Folge werdet ihr wissen, wie ein Unternehmen funktioniert, in dem die 4-Tage-Woche gelebt wird und in dem es keine Überstunden gibt. Und damit herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich begleite zusammen mit meinem Team von Hello Agile Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten und will mit diesem Podcast alle Facetten der modernen Arbeitswelt erschließen. Heute zusammen mit Christine Waldmann. Sie ist Gründerin der Performance-Marketing-Agentur Growth 360 und stellt bei ihrer Arbeit den Menschen in den Mittelpunkt. Nicht nur den Kunden, wie man das in Unternehmen so macht heutzutage, sondern eben auch mit den Mitarbeitenden, zum Beispiel mit der 32-Stunden-Woche und eben ohne Überstunden. Wie das klappt und vor allen Dingen, wie das in der Agenturwelt klappt, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, cool, dass du da bist. Ich freue mich total, mit dir darüber zu sprechen, weil neben der 32-Stunden-Woche gibt es nämlich noch ganz viele andere Dinge. Du wolltest Growth 360 ursprünglich mit einem Geschäftspartner gründen. So würde ich gerne mal reinstarten. Der hat dann zurückgezogen durch deine Schwangerschaft. Und du hast das Ding dann einfach mal allein durchgezogen und eine Agentur gegründet, die ziemlich erfolgreich ist. Und das ist beeindruckend. Aber die Frage ist natürlich, wie kam es dazu, dass du so einen besonderen Schritt in so einer besonderen Phase deines Lebens eigentlich durchgezogen hast?
Ja. Also tatsächlich war meine Tochter zu dem damaligen Zeitpunkt 2 Jahre alt und mein potenzieller Geschäftspartner hatte keine Kinder zu dem Zeitpunkt und die Argumentation war dann, er könne ja 70 Stunden arbeiten, während ich das nicht kann, und in dem Moment ist mir so viel bewusst geworden, wie unsere Arbeitswelt funktioniert, welche Glaubenssätze, Glaubensmuster wir auch haben und dass es ja eigentlich gar nicht wahr ist, so, ne? Weil ich von mir selbst rausgeblickt habe auf das große Ganze, so, aber das stimmt doch gar nicht, ich arbeite vielleicht 40 oder 50 Stunden nur, ja. Jetzt mit einer 2-jährigen Tochter, aber das, was ich in der Zeit mache, das, was ich schaffe in der Zeit an Mehrwert und auch an Umsatz, ist vielleicht mehr, als jemand mit 70 Stunden schafft. Und da war der Antrieb in mir so groß und diese Kombination aus, ich habe jetzt Bock, das zu beweisen, dass es anders geht, zusammen mit so einer größeren Vision auch auf Mensch und auf Arbeit, das hat mir unheimlich viel Schub gegeben und auch die Kraft, das dann durchzuziehen. Und wir sind dann auch relativ schnell gewachsen für das, was ich und keine 70 Stunden arbeiten kann.
Und dann hast du gegründet, trotz dem, dass dein Mitgründer nicht mehr wollte, oder gerade wegen diesem Fakt, dass er irgendwie dieses Argument vorangeschoben hat?
Ja, das war schon der Auslöser dann, das alleine dann zu machen. Ich hätte es vorher nicht alleine gemacht, ja. Also okay. Von daher ist es gut, ist eine gute Erfahrung gewesen.
Okay. Und also ich meine, 2-jährige Tochter, das heißt, dass irgendwie gerade so Kita-Zeitalter, wie, wenn ich fragen darf, wie habt ihr das dann irgendwie zu Hause aufgeteilt sozusagen?
Grundsätzlich haben wir zum Glück Omas, die sehr engagiert sind bis heute. Mhm. Ohne das wird es nicht so einfach funktionieren. Ich habe größten Respekt vor allen Paaren, die das schaffen ohne externe Hilfe außer Kindergarten und Schule. Wir hatten die Kleine zu dem Zeitpunkt schon 1 Jahr in der Krippe. Mhm. Als ich gegründet habe, kurz danach kam tatsächlich Corona, wo dann die Krippe auch zu war. Ja, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Nee, aber es geht halt dann. Und es ist ja auch so, dass meine Arbeit mir unheimlich viel Spaß macht. Ja. Ich bin ja getrieben von der Leidenschaft für mein Fach und für das, was ich hier mache. Und dann fühlen sich viele Dinge auch nicht wie Arbeit an. Und es wäre gelogen, jetzt zu sagen, es war immer easy peasy. Das war es definitiv nicht. Aber ich habe da auch sehr viel Energie draus gezogen.
Ich habe das Gefühl, weil also ich bin in einer, ich würde sagen, nicht vergleichbar, aber doch ähnlichen Situation. Ne? Also ich bin ja auch irgendwie Gründer und habe dann irgendwie gleichzeitig hat meine Frau ein Kind bekommen und wir sind irgendwie zu dritt und der Kleine ist drei. Und jetzt habe ich ja schon im Vorgespräch erzählt, ne, jetzt ist er genau mal wieder heute krank. Der komplette Terminplan verschiebt sich wieder um 180 Grad. Es ist alles irgendwie dahin, was man in kleinster Arbeit irgendwie sich zusammen organisiert hat. Von daher also allergrößten Respekt. Und ich würde bei der Antwort auf jeden Fall mitgehen, dass man manchmal gar nicht weiß, wie man das dann doch irgendwie schafft, aber es geht dann doch, ne? Weil am Ende gibt da immer beides so ein bisschen Kraft, ne? Sowohl irgendwie das eine Baby im Business als auch das andere.
Und du vergisst es. Ich kann es jetzt sagen. In 3-4 Jahren hast du vergessen, wie anstrengend das alles war. Ja. Dann siehst du nur noch, was du geschaffen hast, weißt du?
Ja,
das heißt, aus deinem Kind geworden ist und aus der Firma.
Das heißt, deine Tochter ist jetzt so 6, wenn du irgendwie
Corona.
Okay, okay.
Ja. Erste Klasse.
Ah, wow, okay, okay. Ich habe dich auch eingeladen, da ich meine Ursprünge auch in der Agenturwelt habe und Agentur und Überstunden gehören einfach irgendwie zusammen. Das weiß man irgendwie oder das kennt man als jemand, der mal in der Agentur gearbeitet hat und das hört man ja auch immer wieder und das hat ja die Agenturwelt so als Ruf auch mit sich. Und Never Change a Running System ist aber nicht so deins offensichtlich. Also du wolltest das irgendwie umkrempeln und deswegen sprechen wir heute auch. Also wie ist eigentlich diese Idee entstanden, dass wir auch mit 32 Stunden pro Woche irgendwie eine Agentur stemmen können?
Ich bin grundsätzlich jemand, der extrem reflektiert ist und sehr viele Dinge hinterfragt. Das war schon immer so, zum Leidwesen meiner Eltern. Die dachten, das geht irgendwann weg nach der Pubertät. Ich bin dann leider nach Holland auch gegangen für 6 Jahre zum Studieren, wo das nochmal viel stärker gelebt wird. So dieses, hey, was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das so? Warum können wir das nicht anders machen? Geht es nicht besser? So, und das habe ich ganz, ganz stark mitgenommen. Da hat es wirklich gematcht zwischen der Kultur in Holland und meinem Charakter, den ich irgendwie schon immer hatte. Und tatsächlich ist das auch neben dem Fachlichen, was mich so antreibt, im Performance-Marketing, ist das Thema Dinge anders machen, neu anstupsen, von 1000 verschiedenen Seiten draufschauen. Das ist, habe ich mittlerweile als Stärke auch anerkannt. Früher dachte ich mir, oh Gott, ich muss endlich mal Ruhe geben hier.
Ja, als Gründer ist das natürlich, weil da sieht man seine Stärken aus einem anderen Winkel, ne?
Ja, und du kriegst auch oft von der Gesellschaft gespiegelt, hey du, jetzt ich mach mal hier, ne? Langsam. Ja. Auch vor allem als Frau, glaube ich. Genau, und dann in dieser Situation damals mit Tochter und großen Zielen und aber eine Vision auf, wie es sein muss für einen Menschen, der gerne in die Arbeit geht und was ist eigentlich. Und der Mensch ist am Ende des Tages das Gold, was die Agentur hat, ja, nichts anderes. Du kannst bis zum bestimmten Maß, können alle irgendwo dasselbe, ja. Das machen dann die, die besser sind, die haben bessere Prozesse, die haben bessere Leute. Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Und that's it. So. Und wenn da jemand sitzt, der intrinsisch motiviert ist, und davon gehe ich aus, dann ist es mein Job, den intrinsisch motiviert zu halten. Weil nur dann kann er den geilsten Job ever machen und als Kunde hätte ich lieber einen Mitarbeitenden aus der Agentur zur Seite, der fresh reinkommt, jeden Tag Bock hat auf das, was er hier macht, irgendwie morgens unter der Dusche die nächste Kampagnenidee hatte, weil sie ihn nicht losgelassen hat, als jemanden, der irgendwie sich durch den Tag schleppt und eigentlich schon total drüber ist.
So. Und ist dieses also jetzt, ihr habt ja sicherlich noch andere Benefits, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber diese 32-Stunden-Woche und die anderen Dinge, die du mit einem Menschen im Mittelpunkt sozusagen verfolgst, ist es auch etwas, was mehr Kunden bringt oder ist es eher so ein Employer-Branding-Ding, sage ich mal? Also wo, in welchen Dimensionen bringt das was?
Also auf beide Seiten würde ich sagen. Es ist ein Statement. Ich finde, die 32-Stunden-Woche ist so ein Eisberg, der oben rausschaut. Das ist was sehr einfach zu verstehen ist von außen. Aber das, was das Ding hier eigentlich ausmacht, sind die Dinge, die unterhalb des Gipfels liegen, ne? Die auch viel wichtiger sind in meinen Augen als per se die 32-Stunden-Woche. Klar, die Mitarbeitenden genießen das enorm. Die erzählen mir immer, oh, so cool, jetzt kann ich endlich. Also die Leute, die Kinder haben, gehen heim und sehen ihre Kinder noch, bevor sie schlafen. Die anderen Leute, die machen ein langes Wochenende. Und also ne, jeder hat so das Seine, was er halt gerne in seiner Freizeit macht. Und das merkt man an denen, dass sie total happy sind und davon halt auch erzählen, wie sie das schätzen, diese 32-Stunden-Woche. Also es ist auf jeden Fall für die Mitarbeitenden ein wichtiger Baustein. Nach außen ist es, denke ich, auch ein Differenziator. Mhm. Die Kunden, mit denen wir arbeiten, das ist primär Mittelstand, innovative mittelständische Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen, mit komplexen, erklärungsbedürftigen Produkten, die finden das auch cool. Die sind oft viel moderner und viel weiter, als ihnen hinterhergesagt wird, sage ich jetzt mal. Die haben Lust auf solche Sachen, die haben auch Lust, neue Dinge auszuprobieren und finden es eigentlich alle cool. Wir hatten ganz, ganz selten mal irgendwie ein Problem mit der 32-Stunden-Woche in dem Agenturkosmos. Und das ist halt, wenn eine Kampagne, wenn man da irgendwas machen muss, noch außerhalb der normalen Zeit. Aber da haben wir dann auch Lösungsmechanismen, wie das trotzdem alles funktioniert.
Und ich hatte hier schon zweimal den Sebastian Galler zu Gast, der auch Agenturinhaber ist und auch auf so ein Modell umgestellt hat. Und er sagte irgendwie, klassischerweise wird eigentlich der Agenturerfolg auf dem Rücken der Trainees und der Junioren ausgetragen, weil die meistens die sind, die halt irgendwie ranplackern müssen. Und jetzt natürlich die Frage, würdest du sagen, dass deine Agentur ähnlich erfolgreich oder ähnliche Margen haben kann wie Agenturen, wo mehr gearbeitet wird?
Ja, definitiv können wir und haben wir auch bewiesen in den letzten Jahren.
Und seid ihr dabei aber für den Kunden gleich, habt ihr den gleichen Preispunkt wie andere Agenturen?
Ich würde sagen, wir sind vielleicht minimal teurer. Das liegt aber eher an dem Qualitätsanspruch, den wir haben.
Okay.
Wir machen keine Massenabfertigung. Sondern wir machen individuelle Kampagnen zugeschnitten auf die Zielgruppe, gehen extrem tief rein in alle Schichten unserer Kampagnenwelt und Analytics-Welt. Und das ist eher der Grund, warum wir tendenziell vielleicht eher im Mittelfeld oder oberen Mittelfeld liegen preislich. Das liegt aber nicht an dem Thema 32-Stunden-Woche und Marge.
Okay.
Die Marge optimieren wir über andere Faktoren.
Okay. Und vielleicht ja auch über die Effizienz, weil ihr seid vielleicht effizienter als andere, die dann vielleicht irgendwie 8 Stunden am Tag oder 10 Stunden am Tag arbeiten. Aber das bringt mich zur nächsten Frage. Wie funktioniert denn dieses 32-Stunden-System überhaupt? Sind das dann wirklich 4 Tage oder kann man das aufteilen? Kann das jeder machen, wie er will? Wie macht ihr das?
Am Anfang konnte jeder machen, was er wollte. Habe ich dann gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert. Also auch ich habe ganz viel gelernt. Als ich gegründet habe, war ich sehr radikal. Da dachte ich, ich kann hier die Welt verändern und komplett alles neu schreiben und den Menschen komplett freilassen. Ja. Sehr blauäugig, aber es geht mehr, als man denkt. Und wir organisieren das jetzt so, dass wir sagen, okay, es gibt entweder 4 lange Tage, ein freier Tag oder 3 lange Tage, 2 kurze Tage. Okay. Weil ein wichtiger Bestandteil unseres Zusammenseins ist tatsächlich auch das Treffen im Büro.
Ja.
Und dafür brauchen wir die langen 8-Stunden-Tage, sonst lohnt es sich nicht für die Leute reinzufahren.
Wie löst ihr das generell mit Homeoffice versus Office Hybrid? Das wird ja auch heiß diskutiert.
50% vor Ort, 50% remote. Wobei, wenn man eine weitere Fahrstrecke hat, über 50 Kilometer, glaube ich, haben wir festgelegt, dann kommst du nur einmal rein.
Ah, okay. Und das ist, und die Regel wird auch akzeptiert und funktioniert soweit? Okay. Und ist es dann auch so, dass die Leute sich selber absprechen, wann irgendwie Workshops oder Meetings intern sind, dass es dann nicht so ist, dass die eine Hälfte vom Team montags da ist, die andere dienstags und sich irgendwie dann doch keiner sieht?
Wir haben feste Teamtage, genau deshalb. Und genau deshalb haben wir es auch festgeschrieben, weil es gibt Leute, die sind super gerne im Office, die wollen jeden Tag rein. Dann gibt es Leute, die kommen gerne, wenn sie sollen. Und dann sind sie auch gerne dabei und sind auch froh, wenn sie rausgerissen werden. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich würde auch im Homeoffice abgammeln. aber es tut mir nicht gut auf Dauer. Und das haben wir auch im Team teilweise gemerkt, so in der Corona-Phase, dass es echt schwierig war für die Menschen. Und Und dann gibt es halt die immer daheim sein könnten. Die Frage ist, ob derjenige bei uns arbeiten würde. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist auch vollkommen okay. Wenn du immer konstant remote sein willst, dann suchst du was anderes. Wir leben das miteinander und wir brauchen dieses menschliches Zusammenspiel. Und das war auch eine gemeinsame Entscheidung, dass wir das so aufgestellt haben, als wir uns eben ein größeres Büro gesucht haben. War das auch das Ziel, ja.
Ich denke auch, dass es, also für bestimmte Tasks ist es besser, zu Hause zu sein, ne, wenn man einfach irgendwie was abarbeiten muss und dabei vielleicht ein bisschen Ruhe braucht und keine Störung. Und für andere Tasks, ne, wenn man eben kreativ sein muss, und ich glaube, das ist gerade in der Agentur natürlich etwas, was eher oft vorkommt, ne, dann braucht man halt irgendwie kreative Räume, kreative Teamarbeit und die Möglichkeiten dazu. Ich würde gerne ganz gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast. Ne? Du sagtest so, am Anfang war das alles sehr radikal und du dachtest, du könntest die Welt verändern. Und da kann ich komplett irgendwie zu relaten, weil so war das bei uns auch. Wir sind drei Gründer und am Anfang haben wir halt wirklich gesagt, wir machen das so und so und so, wir machen es anders als die anderen. Ne? Und je größer man wird, desto mehr denkt man sich, ey scheiße, jetzt fühlt sich das an hier wie bei der Deutschen Post. Wir haben Prozesse über Prozesse und Dinge, die vorher irgendwie einen Tag gedauert haben, dauern jetzt irgendwie 4 Wochen, weil man irgendwie hier abstimmen muss, da abstimmen muss. Wir sind jetzt 30 Leute und ich meine, das hätte ich vorher nie gedacht, dass der Abstimmungsaufwand oder diese Ineffizienz durch Kommunikationswege so rapide nach oben geht. Wie viel seid ihr jetzt und wie ist es bei euch mit den ganzen Prozessen und mit der Langsamkeit, die irgendwann entsteht?
Also wir sind jetzt 17 Leute, ist noch überschaubar, haben auch eine Zwischeninstanz drin mit 2 Teamleads. Und ich glaube, durch die 32-Stunden-Woche, und das meinte ich vorher mit Marshall, anders optimieren, müssen wir viel effizienter sein als andere Agenturen. Und wir sparen das aber nicht an den Kundenprojekten, weil die Kundenprojekte sind festgeschrieben. Ja, ich verkaufe ein Projekt für x Euro im Monat und das ist dann an Sollstunden gebunden. Die Sollstunden werden rausgeblockt beim Mitarbeitenden. Das heißt, wir müssen alles, was außenrum so passiert, das deutlich effizienter gestalten und auch schauen, dass die Leute, die dann am Kunden arbeiten, ja, also dass Leute von unten raus ausgebildet werden. Und deswegen würde ich jetzt das nicht teilen, dass das auf dem Rücken der Trainees alles passiert, weil die lernen wirklich, die haben wirklich eine Ausbildung hier. Die sitzen nicht alleine am Kunden, die werden ausgebildet, da nimmt sich jemand Zeit und zeigt ihnen, wie es geht. In meinen Augen steht und fällt Effizienz ganz viel auch mit Enablement. Wie gut habe ich denjenigen, der mir zuarbeitet, enabled, Dinge zu tun und zu entscheiden, dass jeder auf der Ebene, wo er unterwegs ist, einfach sein kann und Entscheidungen treffen kann, die gut sind. Und mit dem Blickwinkel, glaube ich, wird das ganze Effizienzthema und auch wieder mit Blick auf Marshall, das ist das, was wir halt lernen mussten relativ schnell.
Und habt ihr, also du betonst, dass ihr natürlich sehr effizient sein müsst, um das alles zu schaffen, neben den Kundenprojekten, eure ganzen internen Geschichten, habt ihr irgendwelche Frameworks, agile Frameworks, sowas wie OKR, hatte ich ja irgendwie eingangs schon erwähnt, da nochmal ein kleiner Hinweis auf unser OKR Open im November. Oder arbeitet ihr mit Sprintformaten oder was habt ihr da für Dinge für euch rausgefunden?
Ja, also für die Kundenprojekte haben wir einen Weekly Sprint, der aber auch sehr kurz gehalten wird, wo im Prinzip geschaut wird, was ist Prio, wie sind die Sollstunden, wo müssen wir was schieben, wo muss jemand unterstützen, etc.
Das ist so ein Format, das einmal die Woche stattfindet.
Okay. Genau. Ja. Pro Team einmal die Woche, also Paid Social, Paid Search. Und dann können die Leute eigentlich relativ frei in den Projekten schwimmen. Sie sind klar priorisiert, sie haben eine klare Stundenansage, was wie lange dauern darf. Und mittlerweile sind wir extrem gut geworden im Schätzen. Genau, ansonsten OKRs sind wir noch nicht ganz so weit. Wir fangen gerade an damit. Aber tatsächlich liegt es an mir.
Klassiker.
Weil ich auch erst, weil ich erst mal verstehen musste, was hier eigentlich mein Job ist in dem Laden nach 4 Jahren. Also es hat sich auch konstant verändert, was richtig geil ist. Ich könnte jetzt nicht mehr dieselbe sein wie vor 4,5 Jahren, weil dann wird es nicht laufen und genauso andersrum.
Ja.
Und das ist super wertvoll und macht mir unheimlich viel Spaß, aber es ist auch eine richtige Challenge. Und da schauen wir jetzt gerade, dass wir eben Richtung OKRs gehen, dass wir zumindest in den Q4 mal soft reinstarten in das Thema und dann immer besser werden, hoffentlich.
Okay, okay.
Aber vielleicht komme ich auf euer Event. Da lerne ich doch
bestimmt was. Ja, du bist herzlich eingeladen. wie gesagt, 11. oder was habe ich gesagt? Hier steht es auch. 14. November, genau. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt sehr, sehr stark über die 32-Stunden-Woche gesprochen. Was heißt für euch noch Menschen im Fokus oder Mitarbeiter im Fokus? Wie würdest du noch vielleicht eure Kultur beschreiben? Was sind so vielleicht Events oder Routinen bei euch, die das irgendwie spiegeln, Menschen im Fokus?
Also grundsätzlich sind wir extrem wertegetrieben. Alles, was wir machen und tun, fußt auf den Werten, die wir haben. Und jeder Mitarbeitende, den wir einstellen, kennt diese Werte auch. Wahrscheinlich schon im Schlaf, weil ich die so nerve in Bewerbungsgesprächen damit. das habe ich tatsächlich gelernt über die Zeit. Das hat mir am Anfang gefehlt.
Aha.
Jetzt, wo du danach fragst, ich habe schon immer gegründet mit diesem Fokus, Mensch. Das war schon immer da. Aber ich hatte noch nicht die Klarheit, dieses Thema runterzubrechen auf einzelne Prozesse, auf einzelne Denkweisen, auf wie wir funktionieren einfach als Unternehmen. Und da habe ich das Hiring noch nicht darauf basierend gemacht, auf diesen Werten, sondern auf mein Bauchgefühl vertraut und auch nicht explizit gesagt, wir erwarten, dass du ehrlich deine Meinung sagst, nicht irgendwie hinterm Rücken irgendwas so. Das sind Dinge, die selbstverständlich sind, die man manchmal raushört oder nicht. Aber diese Klarheit zu haben und auch die zu transportieren in einem einfachen Prozess wie einem Bewerbungsprozess, das ist einfach Gold wert für uns. Genau.
Und wie findet ihr raus oder wie findest du raus in einem Bewerbungsprozess, dass der oder die Bewerberin da jetzt die Werte mitträgt?
Zum einen durch gezielte Fragen, bevor sie die Werte so im Schlaf aufsagen können. Und dann aber auch durch sehr klares Auftreten. Also zum Beispiel ist einer unserer Werte No Bullshit. Wir erzählen weder dem Kunden noch den Mitarbeitenden einen Scheiß. Es ist, wie es ist und auch wenn es weh tut.
Ja.
Und so bin ich auch in diesen Prozessen. Und das merken die Leute dann. Und wenn sie gut damit zurechtkommen und wenn sie Lust darauf haben, dann ist es ein authentischer Match. Und wie wenn zum Beispiel ich mich irgendwo bewerben würde und da würde stehen, wir sind eine große Familie, dann würde ich wahrscheinlich einen Ausschlag kriegen. Run, Forrest, run!
Weil Familie ist zu, weil du sagst, Familie und Arbeit darf niemals irgendwie das Gleiche sein.
Das ist nicht dasselbe, weil meine Tochter wird immer meine Tochter sein, egal was sie macht. Und natürlich kann ich von den Mitarbeitenden so enttäuscht sein, dass man irgendwann keinen Kontakt mehr hat. Das ist auch schon passiert. Also deswegen finde ich, Familie verzeiht alles in meinen Augen. Und eine Firma ist eine Firma. Wir sind sehr eng befreundet, da habe ich auch lange gehadert, ob ich diese Freundschaften aufrechterhalten kann, in der Intensität auch und so eng mit meinen Mitarbeitenden sein kann. Weil in schlechten Zeiten muss man dann auch mal schlechte Entscheidungen treffen. Für den Mitarbeitenden dann und für alle eigentlich am Ende. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich will diese menschliche Nähe. Und es tut mir dann auch weh, wenn ich das treffen muss, diese Entscheidung. Und das ist auch vollkommen okay. Das soll auch keine einfache Entscheidung sein in so einem Fall. Weil am Ende des Tages entscheidet man über ein Menschenleben, zumindest in einem bestimmten Abschnitt seines Lebens.
Ja, absolut, ja.
Und
die Werte, die du sagst, habt ihr da irgendwie, also einmal, wie sind die visualisiert, stehen die überall bei euch und wie erweckt ihr die eigentlich zum Leben? Oder nicht nur die Werte vielleicht, sondern euer ganzes Leitbild, auch die Vision und was dazu gehört.
Ja, also wir sind gerade dabei, das noch tiefer auszuarbeiten. Es hängt hier nirgends tatsächlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das brauchen, weil ich halt nichts von Sprüchen an der Wand, die nur Sprüche an der Wand sind, sondern du musst reingehen und das spüren. Und deswegen finde ich es wichtiger, das in jeden einzelnen Prozess reinzuziehen. Und da sind wir dabei, das haben wir mit dem Hiring gemacht. Da denken wir jetzt auch über, oder in Kundenprojekten haben wir es auch teilweise, auf Kampagnen formulieren wir es schon um. Weil auch am Ende dort ist es so, viele Performance-Marketing-Agenturen fokussieren sich auf Technik, auf Strategie und wie baue ich diese Kampagnen, wie messe ich die Kampagnen. Was absolut wichtig und richtig ist. Und ich bin der größte Nerd, glaube ich, der hier überhaupt rumläuft. Also deswegen großes Fangirl davon. Aber am Ende des Tages wollen wir alle an Menschen verkaufen wiederum. So, und auf diese Ebene gehen viele Performance-Marketing-Agenturen gar nicht runter. So wirklich intrinsisch verstehen, warum, was passiert im Alltag der Zielgruppe, wodurch sie dieses Produkt brauchen oder wollen. Jetzt haben wir natürlich den Case, dass wir komplexe Produkte machen, die meistens, wo es einen Need schon gibt, ja, wo die Probleme lösen. Wir haben kaum Produkte, die einfach nur schön sind. Deswegen matcht es halt auch so gut von dem, wie wir ticken, weil wir dann Prozesse haben, wie wir in diese Zielgruppen reingehen, um auf diese tiefe Ebene zu kommen, wo wir hinwollen. Weil viele hören irgendwie ungefähr bei einem Drittel schon auf und sagen, jetzt haben wir doch die Zielgruppe, jetzt wissen wir doch, wer das ist. Ja, nee, wir sind noch nicht da. Wir müssen das spüren. So, und dann gehen wir nochmal zwei Schritte weiter eben. Und so schauen wir auf Kampagnen, haben es da mit reingebracht, unser Konzept. Und mit dem Kunden schauen wir auch, dass wir mehr Prozesse noch entwickeln tatsächlich. Ja, das sind wir noch nicht, das ist noch nicht final, aber ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr transparent mit den Kunden. Wenn wir eine Pauschale ausgemacht haben und die Sollstunden werden nicht geschafft, weil wir es nicht brauchen, dann ändere ich die Rechnung ab. Dann hat er eine kürzere Pauschale, eine kleinere Pauschale. Weil ich muss nicht über den Kunden, über das, was er mir zahlt, wo er denkt, dass er eine Leistung kriegt, darüber muss ich nicht meine Marge machen. Das muss ich schlauer machen als einfach nur, ne?
Jetzt haben wir über die Werte gesprochen. Habt ihr in eurem Leitbild irgendwie noch eine andere Instanz? Also, ne, ich beschäftige mich gerade relativ viel damit, ne? Und unser Leitbild ist sehr, sehr groß irgendwie. Vom Mantra, Vision, dann gibt es die Werte, dann gibt es den Anspruch an die Arbeit, den Purpose. Dann haben wir irgendwie unsere Vivid Vision. Das ist ein Ansatz, ein Visionsansatz, wo wir die Zukunft in 3 Jahren relativ genau aufschreiben und ein Bild erzeugen. Und darunter kommen die OKRs. Ne? Und das ist alles so ein riesengroßer Komplex. Aber es hilft uns halt dabei, irgendwie alles einmal zu planen, zu zeigen, und wir haben jetzt unsere Vivid Vision nach 3 Jahren, unsere neue Vivid Vision auch aufgehängt im Office, und das ist wirklich, also wenn man davor steht, braucht man 20 Minuten, um das zu lesen. Ne? und ich frage mich, ob, also, ne, weil du sagst, okay, es ist sehr wertebasiert bei euch, es ist sehr wichtig, jeder kennt die Werte, und ich frage mich, ob es da eben noch mehr gibt, sozusagen, außer die Werte, noch eine andere Dimension, wie ihr eure Ziele erreicht.
Ja, tatsächlich ähnlich wie ihr. Also wir haben ein großes Miro-Board, wo genau das auch abgebildet ist, was du schilderst. Also wo wollen wir hin? Wir wollen beweisen, dass das Agenturbusiness nachhaltiger und besser funktionieren kann, wenn du auf Menschen Acht gibst. Wir wollen beweisen, dass Wirtschaft anders funktioniert. Was ist das, was wir immer gelernt haben über Wirtschaft? Es muss immer mehr und mehr Profit und mehr Marge und mehr überhaupt. Ja, das stimmt schon alles. Wenn du nicht wächst, dann schrumpfst du. Das ist alles richtig. Aber man kann es auch mit einem gesunden Mittelmaß und einem gesunden Menschenverstand machen, der Rücksicht nimmt auf die Dinge, die um uns rum sind, auf die Gesellschaft, auf die Menschen.
Okay, verstehe. Neben den Themen, die wir jetzt besprochen haben, was würdest du noch sagen, was gehört für dich in die große Bubble New Work noch rein? Also wie lebt ihr das, oder wie verstehst du das Thema New Work für dich und für euch?
Du sprichst mit jemandem, der noch nie ein New Work Buch gelesen hat.
Aber trotzdem New Work macht, ne? Das ist ja, also vieles aus diesem Themenbereich ist ja so, ja, das haben wir eh schon immer so gemacht, aber jetzt hat es einen Namen. So.
Genau. Also für mich persönlich bedeutet New Work, dem Menschen zu ermöglichen, sein bestes Ich zu sein, eigentlich im beruflichen Kontext und auch im privaten, weil du eine Umgebung schaffst, in der er alle Facetten von sich zeigen kann und nicht nur in der Rolle Arbeitnehmer fungiert, sondern als ganzer Mensch gesehen wird. Und ich glaube, das würde ich so als Überbegriff jetzt mal draufschmeißen, als eigene Interpretation von New Work.
Und seid ihr da schon auf einem guten Weg, schon am Ende, oder gehören da noch ein paar Schippen drauf von irgendwas?
Da gehört noch einiges drauf. einiges. Aber tatsächlich, ich finde ja immer, also Impact-driven zu arbeiten und zu funktionieren, sollte kein Luxusthema sein. Also es ist nichts, was man sich erst leisten kann, wenn man schon irgendwie seine Millionen reingewirtschaftet hat, sondern es ist auch was, was ich als kleine Agentur geschafft habe. Und so habe ich meine Agentur aufgebaut. Aber um das dann in die Perfektion zu treiben, glaube ich, braucht es schon ein solides Fundament und einfach eine Firma, die einfach schon gewachsen ist. Und das hängt an ganz vielen Dingen, ja, Rücklagen, Brand Awareness, ja, wie ist der Zulauf an Neukunden etc. pp. Dadurch, ich finde, es muss nicht alles immer Geld kosten, ja, das Gehalt ist eigentlich die falsche Messzahl. Ich glaube, bei uns arbeitet doch keiner fürs Gehalt, auch wenn wir marktüblich eigentlich zahlen. In fast allen Positionen muss man korrigieren. Sondern die Leute arbeiten hier, weil sie von der Vision überzeugt sind und dafür einstehen wollen. Wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht, wo Sachen drin standen. Ich arbeite ja an was Großem, stand da drinnen, unter anderem. Ja, und ich saß vor dieser Excel und dachte mir, wow, okay, geil. Aber ich glaube, es fehlt noch ganz viel. Ja, dafür müssen wir aber noch ein bisschen wachsen und erstmal erwachsen werden ein Stück. Wir stehen gerade so auf einer Stufe zwischen Startup und irgendwas Größerem.
Ja. Das finde ich toll, dass du das sagst, weil genau das haben wir bei uns auch irgendwie vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so uns selber attestiert, dass wir gerade irgendwie zwischen Startup und echtem Unternehmen stehen und das gerade eine hakelige Zeit ist, wo man so sich auch überlegen muss, ne, schaffe ich die Strukturen, dass wir irgendwie groß werden, richtig groß, oder bleibe ich halt in einem Status, wo Dinge vielleicht ein bisschen einfacher sind und schneller sind. Es ist eine super spannende Zeit und dazu passt auch vielleicht meine nächste Frage. Wie siehst du denn die Zukunft gerade in der Agenturwelt? Ist es, würdest du sagen, Business as usual oder würdest du sagen, irgendwie wir haben gerade die Agenturwelt oder die Performance-Welt hat gerade irgendwie durch KI oder was auch immer durch wirtschaftlichen Abschwung ein bisschen zu kämpfen? Wie siehst du in die Zukunft?
Ja, ich denke, dass wir alle gerade kämpfen ein Stück weit. Also zumindest ist mein Eindruck, wenn ich mit meinem Netzwerk auch spreche. Ich glaube aber auch fest daran, dass es jetzt auch wieder in die andere Richtung gehen wird. Also man muss ja positiv da in die Zukunft blicken, weil was hast du, wenn du nicht positiv in die Zukunft blickst, kannst gleich aufhören. So. Deswegen, ich glaube, das wird gut werden die nächsten Jahre. Ich glaube aber für Agenturen wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ja, und dann gibt es die einen, die eine billige Leistung anbieten, die mainly AI-driven ist, was gut funktionieren kann, aber nicht muss. Und dann gibt es halt die anderen, die Custom-Made-Solutions noch machen. Klar nutzen wir auch AI, logisch. Aber wir nutzen das dafür, um repetitive Aufgaben oder Aufgaben, die lang dauern, ne, kürzer zu machen und dann Mehrwert für den Kunden rauszuholen, indem wir mehr Zeit als Menschen irgendwo anders draufstecken können, was AI halt noch nicht kann. So, und ich glaube, diesen Spagat oder diese zwei Gruppen an Agenturen wird es dann halt noch geben. Und entweder man ist gut genug und schafft es in die zweite Gruppe oder man macht halt hier One fits all und AI liebe hoch.
Ja, okay, verstehe. Worauf freust du dich dieses Jahr noch am meisten?
Ich habe noch nicht über das restliche Jahr nachgedacht. Also natürlich freue ich mich auf meinen Sommerurlaub, aber ehrlicherweise, ich freue mich auf morgen und auf übermorgen und auf alles, was die nächsten Tage so passiert. Bei uns ist gerade so viel los und so spannende Zeit. Das, was du beschreibst mit Startup to Scale-Up, da stecken wir gerade mittendrin und das macht mir unheimlich viel Spaß. Da gibt es jeden Tag so viele Dinge, auf die ich mich freue. Deswegen schaue ich noch gar nicht aufs ganze Jahr.
Sehr cool. Ja, ich fühle es auf jeden Fall. Im Grunde ist ja das Unternehmersein und das Gründersein irgendwie macht an sich Spaß. Ne? Es sind nicht immer rosige Zeiten, aber man hat immer irgendwelche anderen Challenges, immer irgendwas, was noch nie dagewesen ist und muss damit irgendwie klarkommen und das lösen. Also von daher sehr coole Antwort. Und jetzt frage ich mich, was du als nächstes antwortest. Und hier kommen wir hier schon zur letzten Frage und die ist bei mir immer die gleiche. Nämlich, was glaubst du, wie sieht eine Welt aus, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Da muss ich wieder zurückkommen auf meine Definition von New Work eigentlich. Ich glaube, jeder kommt gerne in die Arbeit, wenn er dort Mensch sein kann und in allen Facetten sein kann, die er hat. Und dann, glaube ich, ist er happy.
Und was glaubst du, wie oder kann man überhaupt da hinkommen?
Ich denke schon, also wir machen das ja schon.
Okay.
Danke für die Steilvorlage.
Sehr gut. Okay. Liebe Christine, dann würde ich als letztes nochmal kurz fragen, wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man sagt, hey, bei so einer coolen Agentur mit so einer coolen Vision, da möchte ich mein Performance-Marketing machen lassen?
Gerne Kontaktformular auf der Webseite, per E-Mail oder LinkedIn. Die Türen sind offen.
Ich warte. Also, Growth 360, da findet ihr mehr dazu. Ansonsten Christine Waldmann einfach mal auf LinkedIn suchen. Und dann, danke ich dir recht herzlich, dass du heute mein Gast warst. Es war ein sehr cooles Gespräch. Und mir macht es immer Spaß, mich mit Leuten auszutauschen, die dann irgendwie, wo ich so relaten kann, wo ich eine ähnliche Situation in manchen Dingen hatte. Und ich glaube, wir haben da in manchen Dingen eine ganz ähnliche Situation. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wenn dem so war, gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder und sehen uns auf dem OKR Open am 14. November. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, Christina.
Ciao, danke dir.